Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Wir erzählen die Geschichten, für die die Nachrichten oft keine Zeit haben. Wir sind unterwegs mit den Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr im Weltspiegel-Podcast. Heute mit mir, Joanna Jeschke. Ich habe heute Morgen geduscht. Das sind ungefähr 60 Liter Wasser. Auf dem Klo war ich, jedes Mal spülen, 10 Liter Wasser. Hände waschen, trinken, Geschirr spülen. Da kommt also ganz schön was zusammen. Im Schnitt 123 Liter braucht jede und jeder von uns in Deutschland täglich. Wir machen dafür ganz einfach den Wasserhahn auf. Aber so einfach ist es in vielen Teilen der Welt nicht. Mehr als 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das, obwohl das eigentlich ein festgeschriebenes Menschenrecht ist. Verschärft wird die Situation dadurch, dass Wasser vielerorts schon in privater Hand ist. Wasser wird also zur Ware. Darüber sprechen wir später noch mit einem Wasseraktivisten. Jetzt schauen wir aber erstmal in die USA, wo der Westen des Landes gerade unter einer riesigen Hitzewelle leidet. In Kanada und im Westen der USA tobt gerade eine heftige Hitzewelle. Da sind ganze Landstriche niedergebrannt. Extreme Trockenheit. Und die Situation könnte sich noch weiter verschärfen, denn in den USA ist ein regelrechter Kampf ums Wasser ausgebrochen. In Kalifornien streiten sich Landwirte und Landwirtinnen mit Investmentfonds um die Landflächen, auf denen die Wasserquellen sprudeln. Wasser wird zum Spekulationsobjekt. Meine Kollegin, die USA-Korrespondentin Kerstin Klein, hat im Central Valley dazu recherchiert. Kerstin, wie war es denn da? Wie heiß war es?
Erstaunlicherweise war es vergleichsweise frisch an den Tagen, an denen wir dort gedreht haben. Das ist aber total ungewöhnlich. Und der Farmer, mit dem wir da gedreht haben, hat deshalb auch zum Beispiel einen unserer Drehs auch platzen, dass man da gesagt hat, das muss ich jetzt nutzen, dieses halbwegs angenehme Wetter, um so viel wie möglich zu ernten. Direkt danach waren es dann wieder 40 Grad. Boah. Das ist tatsächlich eine total heiße Gegend, eigentlich Wüste. Und in Kalifornien ist auch schon einmal mehr wieder der Dürrenotstand ausgerufen worden, einfach weil es so heiß und so trocken ist.
Kannst du mal beschreiben, wie es da aussah? Nimm uns so ein bisschen mit dahin.
Also dieses Central Valley, das ist im Prinzip der Obstgarten der USA. Etwa 80% allen Obstes, das in den USA verkauft wird, kommt aus dieser Gegend. Und das ist sozusagen eine Senke westlich am Fuße der Sierra Nevada. Und da grünt und blüht eigentlich das meiste. Aber man sieht auch die Kanäle, auch als wir jetzt schon da waren im Juni, da waren schon etliche Kanäle trocken und auch die Kanäle, die gefüllt waren, da sagte uns ein anderer Farmer, in 3 Wochen ist es leer, das wird jetzt auch aufgebraucht sein. Und zwar ist das Schmelzwasser, was aus der Sierra Nevada kommt. Das ist eine der Wasserquellen für diese Gegend und das ist im Prinzip auch schon wieder aufgebraucht jetzt.
Und was wächst da alles? Was bauen die da an?
Also der Farmer, bei dem wir gedreht haben, Mas Masumoto, ein japanischstämmiger Amerikaner, der baut Pfirsiche an, Nektarinen und auch noch Rosinen. Und der hat zum Beispiel aber auch schon Felder jetzt brach liegen lassen müssen. Der hat Rosinenfelder, Trauben, Weinreben aufgegeben, um das Wasser, das er hat, nutzen zu können für die höherwertigen Früchte, für Pfirsiche, für Nektarinen. Ich durfte auch mal was probieren, das ist einfach wahnsinnig lecker, wenn man das so frisch vom Baum pflückt und essen kann. Aber ja, das braucht viel Wasser eben auch, wie alles, was dort wächst.
Ja, haben die denn überhaupt noch genug Wasser, die Farmer, die du da getroffen hast?
Die knappe Antwort lautet nein, aber es ist sehr unterschiedlich. Also Mars zum Beispiel, der hat noch sehr gute Grundwasservorräte. Bis vor ein paar Jahren hatte er sogar 2 Wasserquellen, einmal das Grundwasser unter seinem Land und zum anderen das Schmelzwasser aus den Bergen. Aber das ist in diesem Jahr auch deutlich weniger. Zum einen gab es im Winter weniger Niederschlag, das heißt, da ist einfach weniger Schnee, hat sich neu angesammelt. Und zum anderen, diese Schneevorräte sind auch in diesem Jahr sehr früh, viel früher als sonst weggeschmolzen, weil der Frühling so warm war. Das heißt, aus den Bergen kommt nicht mehr viel Wasser. Da hat Mars uns auch gesagt, er hat schon lange damit nicht mehr geplant. Und auch sein Grundwasserspiegel, er hat noch einen vergleichsweise guten, ist in den letzten 25 Jahren um etwa 10 Meter abgesunken. Und andernorts in diesem Tal ist es noch viel schlimmer. Da sind die Grundwasserspiegel noch sehr viel mehr gefallen, um etwa 20 Meter in den letzten 25 Jahren.
Wow. Und der Farmer Mas Masumoto, von dem du gerade gesprochen hast, wovor fürchtet der sich jetzt genau?
Also das eine ist die Sorge, wird das Wasser noch reichen? Seine Tochter Nikiko, die möchte die Farm gern übernehmen und die sagt, auf kurze Sicht werden wir hier uns doch ganz gut haben. Wir haben noch einen relativ guten Grundwasservorrat, anders als andere im Central Valley, die weiter weg sind von der Sierra Nevada. Aber sie sagt, was ist nach mir? Was ist mit den folgenden Generationen? Wir müssen uns wirklich was einfallen lassen, mit Wasser verantwortungsvoll umzugehen, dass auch nachfolgende Generationen hier noch Farming betreiben können, also Landwirtschaft betreiben können. Und etwas anderes passiert gerade in dieser Gegend, nämlich die Grundstückspreise für Farmen, die gehen quasi durch die Decke. Maas hat uns erzählt, als sein Vater diese Farm kaufte, hat er nicht einmal $5,000 pro Acre bezahlt. Jetzt ist sein Grundstück wahrscheinlich so etwa $42,000 pro Acre wert, also ein Achtfaches. Und das hängt zusammen tatsächlich mit dem Wasser. Wir haben auch mit einem Immobilienmakler gedreht, der ausschließlich Farmland verkauft in der Gegend. Und der sagte, im Westen dieses Central Valley, also da, wo die Grundwasserspiegel sehr niedrig sind, da wollen die Leute gerne verkaufen, weil sie nicht mehr Farming betreiben können, Landwirtschaft betreiben können und werden ihre Grundstücke nicht los. Aber im Osten, da wo diese Farm von Maas ist, wo die Grundwasserspiegel noch halbwegs okay sind und wo auch noch vielleicht ein bisschen Wasser aus den Bergen ankommt, auf diese Grundstücke ist ein totaler Run ausgebrochen. Und Maas zum Beispiel bekommt jeden Tag in seinen Briefkasten so Flyer und Postkarten von Immobilienmaklern, die alle sein Land kaufen wollen, weil sie eben so viele Interessenten dafür haben.
Würde er denn verkaufen?
Nee, also er scherzt mit seiner Tochter darüber, aber die Tochter sagt auch, nee, auf gar keinen Fall. Die sagt auch, das ist fundamental undemokratisch, weil wer ist das, die da kaufen? Kleine Farmer können sich diese Preise längst nicht mehr leisten. Das heißt, das sind große Agrarkonzerne und neuerdings auch Hedgefonds, die dort Farmland aufkaufen. Und das, abgesehen davon, dass Nikiko und Maas das lieben, was sie tun und gerne weiter Landwirtschaft betreiben wollen, sagen sie auch, diese ganze Entwicklung ist fundamental undemokratisch, wenn plötzlich das Land und damit auch Wasserrecht in den Händen von Hedgefonds liegen. Und Nikiko hat es so ausgedrückt, Hedgefonds make awful neighbors. Hedgefonds sind einfach schlechte Nachbarn, da können wir vielleicht einmal reinhören.
Hedgefonds make awful neighbors. And I just hope that we can change enough policies quick enough to protect and conserve farmland for the public good, because we all need to eat.
Dürfen die das einfach so? Wie ist das gesetzlich geregelt? Kann da ein Hedgefonds einfach hingehen und sagen, so, ich kaufe jetzt aber hier, weil ich viel mehr Geld habe als Privatleute, kaufe ich jetzt halt dieses Grundstück auf, wo das Wasser eben sprudelt?
Also Land kann erstmal jeder kaufen. Das mit den dazugehörigen Wasserrechten ist schon etwas komplizierter. Uns haben Experten bei der Recherche gesagt, es gibt im Prinzip in den USA mehr Wasserrechte als Wasser. Das ist überall etwas anders, aber ganz grob vereinfacht kann man sagen, dass im Westen der USA ein Landbesitzer im Prinzip ein gewisses Recht auf das Wasser auf und unter seinem Land hat und unter bestimmten Umständen kann er damit sogar handeln und es verkaufen. Ganz grob vereinfacht. Und das ist, scheint mir ein bisschen so zu sein, dass das ist, worauf die Investoren auch spekulieren. Erstmal natürlich, wenn sie Landwirtschaft betreiben, um ihr Portfolio zu erweitern, brauchen sie natürlich auch ein Grundstück mit gutem Wasser für die Landwirtschaft. Aber sie sichern sich damit auch Wasserrechte. Und das ist das, was Nikiko eben auch sagte. Sie hofft, dass die Gesetze entsprechend ausgestaltet werden und Gerichte Urteile fällen in dem Sinne, dass man eben nicht einfach mit dem Wasser handeln kann. Und mir scheint das tatsächlich dort so ein bisschen auch eine Wette auf die Zukunft zu sein. Das sagte mir auch zum Beispiel der Maas, der Bauer, der sagt, nee, die wollen ganz klar das Wasser, denen geht's um das Wasser, die wollen das fördern wie Öl.
I think they're thinking that the legal system will define water as property, not water as use. They're going to mine the water. It's, you have to think of it as land and oil, and they're going to take the oil out and make the money off of that. So some investors are coming in to take the water, sell it, and drain the land of life. And as if those investors, they don't see dead things, they just see money.
Er sagt halt, die Investoren sehen keine toten Dinge, so wie er tote Dinge sieht, wenn er Land aufgeben muss. Die sehen nur das Geld. Und er sagt, aus seiner Sicht hoffen die Investoren darauf, dass Wasser tatsächlich als Eigentum definiert wird und man damit einfach handeln kann. Und er macht sich da auch Sorgen, weil der Einfluss des Geldes in den USA ist ja durchaus groß, auch auf die Politik. Es sind große Player, die viel Wissen und Know-how haben, die in dieser unübersichtlichen Lage gut agieren können. Aber was ihm Hoffnung macht, ist, dass es jetzt auch eine wachsende Umweltbewegung gibt. Und da setzt er eben darauf, dass die stark genug ist und dass diese Wette der Investoren, die er da sieht, am Ende vielleicht gar nicht aufgeht.
Dann drücken wir denen die Daumen. Es ist ja sonst wirklich eine besorgniserregende Entwicklung. Beobachtest du sowas auch in anderen Regionen in den USA?
Also der Kampf ums Wasser, der verschärft sich definitiv. Also man hat zum Beispiel im Westen diese Dürre, das betrifft nicht nur Kalifornien, sondern davon sind insgesamt 9 Bundesstaaten betroffen, eine Gegend, in der knapp 60 Millionen Menschen leben. Also das ist da ein ganz großes Thema für ganz, ganz viele Menschen in ganz, ganz vielen Staaten. Was neu ist, auch im Osten der USA, der traditionell eher feuchter ist, da fangen in den letzten Jahren an, auch Staaten sich zu streiten. Also Florida zum Beispiel hatte Georgia gerade vor dem Supreme Court verklagt. Also auch da wird diese Ressource umkämpfter. Und wenn ich vorhin gesagt habe, im Westen der USA, da hat man ein gewisses Recht an dem Wasser auf und unter seinem Land. Unter bestimmten Umständen kann man damit handeln. Im Osten der USA ist es nicht so. Da darf man das Wasser auf und unter seinem Grundstück nutzen, solange man damit anderen nicht schadet. Aber auch dort gibt es Entwicklungen, obwohl diese Regelungen das eigentlich nicht vorsehen. Zum Beispiel haben wir auch in Florida gedreht, wo Nestlé bis vor kurzem Wasser abpumpte und in Flaschen verkaufte, ohne dafür dem Staat Florida auch nur einen Cent zu zahlen. Auch das hat die nächste Entwicklung jetzt. Nestlé hat sein Wassergeschäft in Nordamerika gerade verkauft an 2 Private Equity Firmen. Also auch da steigen jetzt Investoren ein.
Vielen Dank an die ARD-Korrespondentin Kerstin Klein in den USA, die übrigens gerade an einem größeren Film zu dem Thema Wasserrechte in den USA recherchiert, der dann im August in der ARD-Mediathek online geht. Was passiert, wenn Wasser nicht mehr als Allgemeingut angesehen wird, können wir in Chile beobachten. Das ist das einzige Land, in dem Wasserquellen fast vollständig in privater Hand sind. Mein Kollege Matthias Ebert, unser Korrespondent für Südamerika, hat sich viel mit den Auswirkungen dieser Privatisierung beschäftigt und auch damit, was das hier mit uns in Deutschland zu tun hat. Matthias, warum sollte uns das denn eigentlich interessieren, wie Chile mit seinem Wasser umgeht?
Ja, Chile ist ein großer, wichtiger Handelspartner Deutschlands für einige Produkte wie zum Beispiel Früchte oder auch Gemüse und auch Dinge wie zum Beispiel die Zellulose für unsere Verpackungsmaterialien. Wenn wir also online etwas bestellen, dann kann es sein, dass die Verpackung, wenn sie zugeschickt wird, aus Chile stammt und dort eben Eukalyptuswälder, Monokulturen angepflanzt wurden, die sehr wasserintensiv sind. Das gleiche auch bei der Avocado. Im deutschen Winter kommen die Avocados häufig aus Chile, dann wenn eben in Europa die Anbaugebiete keine Früchte tragen, und dementsprechend haben wir allzu oft im Supermarkt Produkte aus Chile, die eben in Chile unter genau diesen Bedingungen mit der Wasserthematik, mit diesem umstrittenen Wassergesetz eben hergestellt wurden.
Wem gehört denn das Wasser in Chile? Wer profitiert?
Also bei unseren Reisen haben wir ja häufig genug erlebt, dass dies vor allem große Exportfirmen sind, die oft von einflussreichen Familien in Chile besessen werden. Diese Familien haben die Land- und auch die Wasserrechte in einem Grundstück erworben in den 70er oder 80er Jahren in der Diktatur Chiles und sind bis heute eben dann zu riesigen Exportfirmen gewachsen. Häufig genug sind diese einflussreichen Besitzer von Land und Agrarflächen auch verquickt mit der Politik. Also es sind oft genug einflussreiche Senatoren verschiedener Parteien der Mitte oder des konservativen Lagers, die eben in den letzten Jahrzehnten auch regiert haben in Chile. Und man muss eben wissen, diese Wasserrechte sind losgelöst von Grundstücksrechten. Wenn man ein Grundstück besitzt, heißt das in Chile nicht zwangsläufig auch, dass man das Recht auf Wasser an diesem Grundstück besitzt.
Du hast jetzt eben schon erwähnt, Avocado-Anbau ist ein ganz großer und wasserintensiver Teil dieses Problems. Du warst bei deinen Drehreisen ja auf diesen Avocado-Plantagen. Erzähl doch mal, wie sieht's da aus? Was hast du da gesehen?
Die Avocado-Regionen, die wir besucht haben, liegen nördlich von Santiago, der Hauptstadt, zwischen Santiago und der noch nördlicher liegenden Atacama-Wüste, also eine sehr trockene Gegend, Steppe, sowieso schon nur wenige Flüsse, viele Kakteen stehen herum, also alles sehr karg. Und dort wachsen eben diese grünen Avocado-Bäume, an den Hängen überall bis auf die Gipfel hinauf, also ganze Täler sind komplett vollgestellt mit diesen Avocado-Bäumen, die ja einen extremen Boom auch erlebt haben in dem Verkauf, im Export in den letzten 20 Jahren als Superfood, als sogenanntes. Und da sieht man eben riesige Kanäle, die angelegt wurden für die Bewässerung. Es gibt Rohre, die eben Wasser aus 100 Meter Tiefe heraufpumpen. Viele, viele Liter, um eben diese sehr wasserintensive Pflanze Avocado zu gießen. Also ein bisschen unwirklich, weil man ja eben in einer extrem trockenen Gegend ist, mit einem Klima, was der Avocado ja eigentlich gut tut. Aber weil die Avocado aus den Tropen stammt, braucht sie eben sehr viel Wasser. Und das ist gerade das Problem in dieser Gegend, wo manchmal gar kein Gletscherwasser mehr ankommt. Dementsprechend, sie konsumiert viel Wasser. Und das bedeutet eben für viele Menschen dort, dass sie keins haben.
Ja, das wollte ich nämlich gerade nachfragen. Was heißt denn das für die Menschen dort, die um diese Plantagen herum leben oder da in der Nähe dieser Anbauflächen?
Ja, es ist keine schöne Situation für diese Menschen dort, denn sie sehen in den letzten 20 Jahren, gerade in der Zeit des Avocado-Booms, eben gravierende Veränderungen. Menschen, Kleinbauern, die ein paar Bäume Avocado angepflanzt hatten, aber auch andere Produkte, um sie auf dem lokalen Markt zu verkaufen, haben plötzlich neben sich riesige Avocado-Plantagen, Haine voller grüner Avocados, die haben sie plötzlich neben sich und kommen nicht mehr an Grundwasser heran. Das heißt, ihre Brunnen, die 8 bis 10 Meter tief sind, in denen es eigentlich immer Wasser gab, sind plötzlich versiegt und trocken, während nebendran der Avocado-Exporteur eben 100 Meter tief das Wasser abpumpt. Das ist dramatisch. Und wir haben mit einer Wasseraktivistin dort gesprochen, Ivana Miranda. Und sie ist sehr frustriert wegen des Wassermangels, unter dem sehr, sehr viele Menschen leiden, die jetzt eben auf Tankwagen angewiesen sind, für die sie auch noch Geld bezahlen müssen, damit sie überhaupt Wäsche waschen und überleben können.
¿Cómo concebimos de que exista agua para mantener cientos de hectáreas de monocultivos de paltas y no tengamos agua en este momento para entregarle a muchas comunas y localidades?
Wie kann es möglich sein, sagt sie, dass es genug Wasser gibt für hunderte Hektar Avocado-Monokulturen, aber nicht für viele Gemeinden in dieser Gegend?
Klingt auf jeden Fall nach sozialem Sprengstoff, diese Wasserprivatisierung. Woher kommt die denn überhaupt? Können wir nochmal einen kurzen Rückblick machen?
Die Privatisierung kommt aus der Zeit der Diktatur in Chile unter Augusto Pinochet. Für ihn war damals klar, er muss eine neoliberale Wirtschaftspolitik installieren. Das hat er getan mit einer Verfassung, die auch während der Diktatur verabschiedet wurde, die ganz klar der Wirtschaft die Priorität einräumt und eben auch diese Wasserrechte festschrieb. Klar, in der Verfassung, die noch immer gilt, steht Wasser auch als öffentliches Gut drin, aber dann durch den Wassercode, also durch die Wassergesetzgebung und viele andere Maßnahmen, gibt es eben diese benannten Wasserrechte, die Firmen in der Zeit Pinochets eben erworben haben, manchmal auch zu sehr günstigen Konditionen an Befürworter der Diktatur. Dementsprechend war das der Ursprung für diese gesamte Wasserthematik, die ja heute hoch umstritten und viel kritisiert ist. Und sie sollte vor allem dem Wirtschaftswachstum dienen. Das ist auch geschehen. Chile hat ein sehr, sehr starkes und konstantes Wirtschaftswachstum hingelegt in den letzten Jahrzehnten, viel mehr als seine Nachbarländer, aber eben zu diesem Preis, dass viele Menschen abgehängt wurden, während die Exporteure der Früchte eben profitiert haben.
Chile ist jetzt ja auch gerade dabei, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Dafür sind viele Menschen auf die Straße gegangen und für das Land ist es ja ein Riesenschritt. Welche Rolle spielt denn in diesem Prozess, dass sich das Land eine neue Verfassung geben will, das Thema Wasser?
Eine ganz große Rolle, definitiv. Das haben wir gesehen bei den Massenprotesten 2019, wo ja 1,5 Millionen Menschen auf der Straße waren. Und viele hatten eben Schilder in der Hand, auf denen stand, Wasser darf kein Privatbesitz mehr sein. Das heißt, es ist ein wichtiges Thema für so viele Leute in Chile. Nicht nur im Norden von der Hauptstadt, wo die Avocado-Plantagen sind, auch in der Wüste, in der Atacama-Wüste, wo Kupferminen und andere Minen viel Wasser verbrauchen. Oder im Süden, wo die Mapuche, die Indigenen Chiles, eben gegen diese Eukalyptus, Monokulturen kämpfen, die sehr wasserintensiv sind, die viel Wasser verbrauchen, die dann in die Verpackungsindustrie gehen. Also landesweit ist Wasser ein wichtiges Thema und die Vorsitzende der aktuellen neu gegründeten verfassungsgebenden Versammlung ist jetzt auch sogar eine Indigene von der Mapuche-Bevölkerungsgruppe. Also da dürfte sich was bewegen, es ist ein wichtiges Thema und das hat uns auch Ivana Miranda gesagt, wie wir eben schon gehört haben.
La nueva constitución tiene que declarar que debido al contexto de la crisis climática, la actividad económica tiene que tener límites.
Sie sagt, die neue Verfassung muss endlich die Wirtschaft in die Schranken weisen und Wasser fair verteilen, auch angesichts der Trockenheit und Klimakrise.
Was glaubst du denn, wie es ausgeht? Wasser als Ware oder Wasser als Menschenrecht?
Ich denke, dass es eine Regelung geben wird, die eher unseren europäischen Regelungen entspricht. Also dass Wasser mehr und mehr auch ein öffentliches Gut sein wird und auch in öffentlicher Hand sein wird. Aktuell gibt es ja in Chile ganz viele private Firmen, die das Wasser abpumpen und dann eben auch verkaufen. Das Ganze ist gewinnorientiert und ich glaube, dass Chile da nicht schnell, aber mittel- bis langfristig in diesem Prozess Wasser als öffentliches Gut festschreiben dürfte. Ich glaube, da wird sich was bewegen. Wie genau, das muss man abwarten. Das hängt wirklich daran, inwiefern man überhaupt die bestehenden Regelungen ändern kann. Das wird auf jeden Fall nicht von heute auf morgen gehen. Da werden einige Jahre ins Land gehen, bis sich Chile dann auch wirklich substanziell dann verändern wird.
Vielen Dank an den ARD Südamerika-Korrespondenten Matthias Ebert, den wir unterwegs erreicht haben. Einer, der sich Gedanken darüber macht, wie man das Recht auf Wasser ganz konkret umsetzen kann, ist Benny Adrian. Er hat die Initiative Viva Con Agua gegründet. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr auf Konzerte geht oder auf Festivals. Da sind die nämlich auch unterwegs. Ihr Motto: Wasser für alle, alle für Wasser. Benny, welche Bedeutung hat Wasser denn in deinem Leben?
Es hält mich am Leben. Ich bestehe zu Großteil daraus und mittlerweile freue mich auch darüber, wenn es von oben kommt. Das hat sich ein bisschen geändert, weil seit letztem Jahr lebe ich vor allem in Südafrika und dort ist es dann mal ganz schön, wenn es regnet, im Gegensatz zu Hamburg, wo es meistens dann doch eher nervt.
Zwei Extreme, genau. Wir sprechen gleich nochmal über Südafrika, aber erstmal ganz kurz, vielleicht kannst du nochmal erklären, wie Viva Con Agua funktioniert für diejenigen, die jetzt nicht andauernd auf Konzerten unterwegs sind oder auf irgendwelchen Festivals, wo ich euch zum Beispiel das erste Mal wahrgenommen habe vor ein paar Jahren.
Viva Con Agua ist mittlerweile ein echt ein ausgewachsenes Ökosystem, kann man sagen. Ein Netzwerk, eine Community. Wir unterstützen konkrete Wasserprojekte in verschiedenen Ländern. Viel auf dem afrikanischen Kontinent, in Äthiopien, in Uganda, in Südafrika, aber auch in Nepal, in der Vergangenheit auch Guatemala und so weiter. Also in verschiedenen Ländern. Und der Unterschied von Viva Con Agua vielleicht zu anderen klassischen Hilfsorganisation ist, dass wir das Engagement immer versuchen, auch mit einem guten Gefühl zu verbinden. Musik, Kunst, Sport als universelle Sprachen verwenden, um dieses soziale Engagement nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem erhobenen Zeigefinger oder aus so einem Schuldgefühl heraus zu initiieren, sondern eigentlich eher über die Inspiration zu kommen, das mit einem guten Gefühl zu verbinden. Zum Beispiel wie beim Pfandbechersammeln auf Musikfestivals, Kunstausstellungen, wo man Kunstwerke kaufen kann als Spende, als sozialer Beitrag. Man kann ein Mineralwasser von Viva Con Agua kaufen. Es gibt Goldeimer Klopapier, wo ein Teil der Erlöse dann in die Sanitärprojekte von Viva Con Agua fließen. Also ein bunter Blumenstrauß an sogenannten Fundraising-Maßnahmen, die aber immer eben auch mit Freude und einem guten Gefühl verbunden sein sollen. Und so unterstützen wir dann am Ende mit dem Geld, was wir da sammeln, verschiedene Projekte in verschiedenen Ländern, die sich immer mit Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene auseinandersetzen. Wash, sagt man in der Entwicklungszusammenarbeit.
Was ganz konkret macht ihr denn? Also wo kommt es dann an auf lokaler Ebene? Was sind das für Projekte, die ihr fördert?
Es ist ganz unterschiedlich. Es ist immer auch angepasst an den lokalen Kontext, immer auch zu schauen, was ist vor Ort wirklich der Bedarf. In zum Beispiel Äthiopien werden dann Tiefbohrbrunnen gebohrt und dann mit der Community gemeinsam umgesetzt, dass sie auch dann nachhaltig eben Bestand haben. In Südafrika, das Projekt aktuell, hat eher einen Sanitärschwerpunkt, wo es dann um Toiletten geht, aber auch sehr viel um die Nutzung dieser Toiletten, also um Trainings und um Arbeit mit der Community, damit die Toiletten dann auch sauber gehalten werden, dass sie auch verwendet werden. Wenn man zum Beispiel jetzt mal sauberes Wasser aus einem Brunnen holt, dann ist es nicht nur wichtig, dass das Wasser sauber ist, wenn es aus dem Brunnen rauskommt, sondern auch immer noch sauber ist, wenn es auf Haushaltebene dann nachher konsumiert und getrunken wird. Und dementsprechend ist dann der Hygienefaktor eben auch einer, der immer mit eine Rolle spielt. Dementsprechend geht es um diese Einheit zwischen Wasser, Sanitär und Hygiene.
Du hast ja eben gesagt, du lebst in Südafrika oder bist dort viel unterwegs. Das war ja bei uns auch schon ganz oft in den Nachrichten wegen Wasserknappheit. Das ist da ein ganz großes Problem. Ich war da auch häufiger unterwegs und erinnere mich daran, dass in den Unterkünften, wo wir waren, ganz oft dann auch geschrieben wurde, dass man nicht unbedingt die Klospülung bei jeder Gelegenheit betätigen soll, sondern sich halt gut überlegen muss, ob es ein großes oder ein kleines Geschäft ist und ob man wirklich jetzt das Wasser verschwendet oder nicht. Trinkwasser wurde da ja auch reglementiert. Also wann warst denn du das letzte Mal da vor Ort und wie ist da die Wasserversorgung aktuell?
Ich bin gerade aus der Quarantäne raus seit gestern. Das heißt, vor 2 Wochen und einem Tag habe ich Kapstadt verlassen, war da dann fast jetzt ein Jahr am Stück. Und dieser Day Zero, von dem du da ja sprichst, wirklich diese extreme Wasserknappheit, wo vor allem Kapstadt ja auch als Großstadt das Wasser wirklich ausgegangen ist, das liegt jetzt ja schon einige Zeit zurück. Und die Situation hat sich ein bisschen beruhigt. Es ist nicht mehr so dramatisch reglementiert wie damals. Es ist nicht mehr so dramatisch knapp wie damals. Wie gesagt, man freut sich dort jetzt über Regenschauer. Wenn ich jetzt auch in den letzten 2 Wochen mit meinen Kolleginnen vor Ort auch geskypt habe oder so, die stöhnen, dass es jetzt die ganze Zeit regnet. Es ist ja auch momentan Winter. Aber das ist ja eigentlich eine positive Sache, dass eben auch die Wasserreservoirs wieder einigermaßen aufgefüllt sind und dass diese ganz krasse Situation sich verbessert hat jetzt in den letzten 2 Jahren. Nichtsdestotrotz ist es auch deswegen verbessert, weil der Wasserbedarf insgesamt sich deutlich reduziert hat. Also auch nachdem der Day Zero gedroht hat vor etwa 2 Jahren, hat tatsächlich die Stadtbevölkerung Kapstadts ist geschafft, ihren Wasserabdruck zu verkleinern. Also das ist tatsächlich auch geblieben. Man sieht noch heute, wenn man schon am Flughafen ankommt, geht's ja los, aber natürlich auch im Stadtbild, auf den Toiletten von öffentlichen Einrichtungen, eigentlich überall sieht man Hinweise darauf, das Wasser zu sparen. Ja, du hast gerade angesprochen, if it's yellow, let it mellow.
If it's brown, flush it down.
Das sieht man auf vielen Toiletten in Kapstadt. Und dementsprechend ist natürlich die Aufmerksamkeit sehr geschärft und das Bewusstsein sehr geschärft und das hat auch zu einer reduzierten Wasserversorgung, zum Wasserkonsum also tatsächlich geführt. Und jetzt muss man natürlich auch in Kapstadt in den speziellen Kontext hineingucken. Da gibt es jetzt auch natürlich auf der einen Seite unfassbar reiche Gegenden mit Golfplätzen, mit riesengroßen Gärten, mit wahnsinnig ausladenden alles Mögliche, ja, und auf der anderen Seite natürlich knallharte Township-Realität, wo letztendlich alte Apartheid-Strukturen noch immer nicht aufgelöst sind. Und dementsprechend ist auch, was den Wasserverbrauch angeht, das natürlich innerhalb der Stadt und innerhalb des Stadtbildes noch wahnsinnig ungleich verteilt. Und es gibt Menschen, die einfach sehr viel davon konsumieren und andere, die tatsächlich noch immer stark mit Wasserarmut auch konfrontiert sind.
Jetzt kann man sich ja so ein bisschen die Frage stellen, jetzt kommen halt die Deutschen auf den afrikanischen Kontinent und bringen das Trinkwasser in die Welt. Das hat ja immer so ein bisschen was von weißer Überlegenheit, keine Ahnung. Braucht es ein deutsches Unternehmen dazu, jetzt Trinkwasser in die Welt zu bringen?
Also die Kritik natürlich auch, das ganze White Saviorism, ne, zu sagen, wir als überlegene, edle Spender, die auf den afrikanischen Kontinent gehen und wir versuchen uns da so gut wie es geht von zu distanzieren. Es ist und auch das einfach immer wieder auch anders zu interpretieren und gleichzeitig können wir uns auch nicht komplett davon freimachen. Jetzt muss man eins wissen, also ich gehe da auf jeden Fall nicht hin, um irgendwelche Brunnen zu bohren, das wäre verheerend und ich alleine oder ne, wir alleine als Viva Con Agua jetzt hier in Deutschland lassen uns auch da nicht für feiern, sondern man sieht jetzt bei Viva Con Agua Südafrika, auch bei Viva Con Agua Uganda, es sind lokale Teams, es sind lokale Partnerinnen, die letztendlich die Projekte umsetzen, die letztendlich im Kontakt sind mit den Menschen, die das Projekt dann ja auch mit durchführen. Ist ja auch nicht so, und das ist ja auch ganz wichtig, dass die Menschen nicht nur sagen, ja, ach ja, super, jetzt kommt da jemand, der stellt mir da ein UFO hin, ich habe keine Ahnung, wie ich das benutzen soll und das ist alles nicht nachhaltig, sondern es muss ja auch mit den Menschen geplant werden, umgesetzt werden. Wenn das nicht gelingt, dass die Bevölkerung vor Ort, die Menschen vor Ort auch Ownership haben und mit die Verantwortung für das Projekt übernehmen, dann gibt es da diese Nachhaltigkeit nicht. Und das kann nur hergestellt werden von Menschen, die die Sprache sprechen, die den Kontext kennen. Ich kann da ganz persönlich immer nur sagen, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, in Südafrika oder in Uganda irgendwo hinzugehen und jetzt alles zu wissen, den Leuten irgendwas, oder besser zu wissen, den Leuten irgendwas beizubringen oder so, sondern ich lerne immer sehr viel mehr, als ich selber gefühlt mitbringe. Und aus meiner Sicht ist es etwas, wo Austausch wichtig ist und wo daraus aus einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe der größte Wert entsteht.
2010 haben ja die Vereinten Nationen Wasser als Menschenrecht deklariert. Das haben wir in unserem Podcast vorher schon gehört, dass mittlerweile in Kalifornien Grundstücke mit Wasserquellen von Hedgefonds gekauft werden. Das ist ja jetzt irgendwie nicht so eine richtig gute Entwicklung. Was hat sich denn aus deiner Sicht zum Positiven verändert beim Thema Wasser?
Zugang zu sauberem Trinkwasser hat sich verbessert, obwohl die Weltbevölkerung weiter gewachsen ist und weiter dramatisch wächst. Das ist erstmal eine positive Kennzahl. Wenn man auf die Kennzahl guckt, Versorgung mit Sanitärversorgung, da ist es so, dass das über einen relativ langen Zeitraum eigentlich jetzt auch schon stagniert. Also es gibt da ja unterschiedliche, auch in dem Entwicklungskontext, unterschiedliche Kennzahlen, die man einfach verfolgen kann. Und da ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser einer, der eigentlich optimistisch macht. Und wo man eigentlich das Gefühl hat, so okay, da tut sich tatsächlich was. Wie gerade schon erwähnt, man muss es mit Vorsicht genießen. Da gibt es dann unterschiedliche Schichten und wie tief man da reinguckt. Aber auf der ersten Ebene, Zugang zu sauberem Trinkwasser, das hat sich positiv entwickelt.
Vielen Dank an Benny Adrian für diesen doch etwas optimistischen Ausblick am Ende. Benny Adrian von der Initiative Viva Con Agua.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge mehr. Und schreibt uns gerne mal eine Nachricht auf Instagram oder auf Twitter oder sonst einfach eine gute alte Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Redaktion für diese Folge hatte Steffi Fetz. Ich bin Johanna Jeschke.